We would like to welcome everybody.
Wir möchten alle herzlich willkommen heißen, die jetzt versammelt sind, um ein Gerät, womit sie diesen Gottesdienst hören können heute Morgen und wo Gott zu uns reden möchte. Gott kann durch seinen Geist mit jedem Einzelnen in Verbindung treten und zu jedem Einzelnen sprechen. Das Wichtige ist dein Herz in Ordnung? Das ist die Frage. Wenn du hungrig bist, danach Gottes Stimme zu hören, wenn du bereit bist, anzunehmen, egal was Gott, der Herr, zu dir sagt, und was er erwartet von dir, dass du es tust. Gott kann zu jemandem im Gefängnis sprechen, wo keiner gegenwärtig ist, ganz allein und einsam, aber Gott kann sich ihm offenbaren. So beten wir, dass Gott zu uns reden möge heute Morgen. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir beugen uns vor dir und wir danken dir, dass wir uns um dein Wort versammeln können. Und da ist nur ein Schlüssel, mit dem wir deine Stimme hören können. Sonst ist es langweilig und unverständlich, etwas Nichtiges, was keinen Sinn und Verstand hat. Und dieser Schlüssel ist dein Heiliger Geist, unser dreieiniger Gott. Möge dein Geist Leben schenken und hindurchbrechen durch all die Barrieren, die vielleicht im Herzen sich befinden und in unserem Herzen stehen. Und dass ein jeder dich reden hört zu ihm oder zu ihr. Amen. Freunde, wir leben in einer Zeit, wo viel gesagt wird über die Endzeiten. Die letzten Tage, die Zeit, bevor der Antichrist offenbar wird. Und ich denke, und ich fühlte, wir müssen mal eine rechte Ansicht bekommen und Einstellung, wenn wir dieses Thema der Endzeit betrachten. Es gibt bestimmte Zeichen, die uns zeigen, dass diese Krankheit, diese Epidemie nicht eine gewöhnliche ist. Und Leute haben alle möglichen Theorien, was gerade geschieht und wofür wir aufpassen müssen als Christen. Ich denke, derjenige, der nicht spürt, was gerade geschieht und der spürt, dass dies ein Zeichen der Endzeit ist und das Kommen des Antichristen, ist so blind wie eine Fledermaus. Also das ist offensichtlich, dass dies die Zeichen der Endzeit sind und jeder versteht und erkennt das auch und wir sollten uns dessen bewusst sein. Aber zur gleichen Zeit, wir erinnern uns, wie Referent Stegen sagte, wenn Gott wirkt, dann wirkt auch der Teufel und versucht, seine Dinge zu verwirklichen und seine Pläne auszuführen. So zur gleichen Zeit sind da Dinge, die herumgehen und Vermutungen, Voraussagungen von der Endzeit, die verrückt sind, wenn ich das mal so sagen darf. Total aus dem Zusammenhang gerissen und richtige Fantasien. Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir die Wahrheit vermischen mit der Lüge? In den Augen der Welt verlieren die Christen ihre Glaubwürdigkeit. Sie werden eine sonderbare Gruppe von Menschen, die in sonderbare Lügen glauben, an sonderbare Theorien, und dann schreiben sie uns ab, sie verwerfen uns. Und mein Ruf heute Morgen an jeden, der zuhört, dass wir nüchtern sein möchten. In der Mitte von all diesen Phänomenen, die wir begegnen und die wir erleben, darin müssen wir nüchtern sein, mit unseren beiden Füßen auf dem Boden. Denn der Teufel wird versuchen, das Thema der Endzeit zu gebrauchen, um Lügen und Verwirrung hineinzubringen und dadurch die Stimme der Christen wirkungslos zu machen. Lass mich eine unbekannte Schriftstelle lesen, eine Schriftstelle, die nicht häufig gelesen wird über die Endzeit. Und Freunde, und bitte seid geduldig mit mir und seid nachsichtig, ich werde einige Schriftstellen lesen. Ich weiß, es ist, wird nicht als gute Qualität der Predigt angesehen, wenn man viele Schriftstellen liest. Aber bitte lasst mir die Freiheit. Ich denke, heute ist es wichtig, dass wir mehr Schriftstellen lesen als sonst. Erste Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Erst Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist oder der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Er sagt hier, so wie ihr gehört habt, dass der schlussendliche Antichrist kommen wird. Und wir lesen hier von ihm in der Offenbarung. Und was er tun wird, das steht klar und deutlich geschrieben. Aber dann sagt er etwas sehr Interessantes, was viele Christen nicht wissen. Und es sind schon viele solche Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. So selbst in der Zeit von Johannes waren schon viele Antichristen da. Es gab sie schon damals. Und viele Antichristen werden auch noch kommen. Und das ist, warum, sagt er, darum erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Mit anderen Worten, wir leben in der Endzeit. Und selbst in der Zeit des Apostel Johannes, da lebten sie schon in einem Teil der Endzeit. Und wenn er hier davon spricht, dies ist die letzte Stunde, dann meint er, das ist die letzte Stunde vor dem zweiten Wiederkommen Jesu Christi. Wir wissen, dass da viele Antichristen gekommen sind und viele Arten von Antichristen. Da war der Cäsar Nero in dem Römischen Reich. Der eine Art von Antichrist war. Er hat Rom angezündet. Und dann beschuldigte er die Christen und sagte, die Christen haben Rom angezündet. Und so banden sie die Christen an Pfähle und haben die Straßen damit flankiert. Also die ganzen Straßen hatten solche Pfähle am Rand mit Christen dran gebunden. Und dann haben sie sie mit Teer angepinselt. Und in der Nacht haben sie sie angezündet, sodass ihre brennenden Körper die Lichter wurden in den Straßen Roms. Nero war schon eine Art Antichrist. Da waren auch andere. Einige sagten, Hitler war auch einer. Joseph Stalin, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat und Tausende von Christen gefoltert hat und getötet hat in der bolschewistischen Revolution. Mao Zedong, der Millionen von seinen eigenen Landsleuten umbrachte in der kommunistischen Revolution in China. Aber dann lesen wir weiter. Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wo sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisset sie und wisset, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und dann noch ein Text, über den ich hier sprechen möchte. Der nächste Text, Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Hier spricht er nicht von irgendwelchen bekannten Arten von Antichristen oder bekannten Persönlichkeiten. Nein, hier macht er es sehr persönlich. Es geht uns an, du, dich und mich. Er sagt, wenn jemand verleugnet das und abstreitet, dass Gott, der Vater, Herr ist und dass Jesus Christus sein einziger Sohn ist, der gehört auch zum Antichrist. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du etwas hinzufügst zur Erlösung, außer dem Opfer Jesu Christi, und du erkennst, weil er der Sohn Gottes war, eins mit dem Vater und für unsere Sünden gestorben ist, dann bist du in Gottes Augen ein Antichrist, ein Feind Jesu Christi. Wenn du sagst, über dem Opfer Jesu Christi brauchen wir noch etwas anderes, noch einen anderen Fürsprecher. Und noch über dem, wenn du und dein Leben nicht beweist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und du an ihn glaubst, dann bist du ein Feind Jesu Christi. Was sagt er hier in dem gleichen Kapitel, einige Verse vorher? Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, dann ist er nicht vom Vater, sondern und ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ihr, die ihr das Christentum vermischt mit weltlicher Musik, mit der Kleidung, die ihr tragt, mit den Hosen, ihr Frauen, und wie ihr euch schminkt und anpinselt und auftakelt. Gott sagt, ihr seid ein Antichrist. Freunde, das sollte euch zum Zittern bringen. Ihr seid ein Feind Jesu Christi. Vers 15 und 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges oder stolzes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wisst ihr, Freunde, dass Weißt du, lieber Freund, dass du in der Gemeinde sein könntest, du im Gottesdienst, du könntest Zeugnis ablegen für was Gott tut und getan hat. Aber Gott nennt dich nicht nutzlos, sondern ein Feind Gottes und Jesu Christi, ein Feind der Gemeinde. Du sagst vielleicht, ja, ich bin einfach schwach gegenüber der Sünde. Ich falle immer wieder zurück. Gott weiß ja, dass ich ihm liebe und dass ich ihm dienen möchte. Aber ich bin einfach schwach. Das Handy und diese Pornografie. Ich bin einfach schwach. Der Herr muss mir gnädig sein. Gott sagt, du bist ein Feind von mir. Du bist der Antichrist für mich. So, was ist hier die Aussage, die ich hier machen möchte und bekräftigen möchte? Die Aussage ist, und der Punkt ist, dass wir in der Endzeit leben. Es hat schon viele Antichristen gegeben, aber wir wissen alle, am Ende wird der wahre Antichrist kommen, so wie wir in Offenbarung lesen. So, die Christen, die in der Zeit von Caesar Nero lebten, Kaiser Nero, die dachten, das ist bestimmt der Antichrist, von dem es heißt. Aber es war nicht der Antichrist. Und nun, Freunde, in dem, was wir jetzt erleben in dieser Welt, was wir im Moment erleben, da muss man total ignorant sein, wenn man nicht erkennt, dass in diesem allen, was vor sich geht, starke antichristliche Strömungen sind und Zeichen der Endzeit. Es ist nicht eine normale Krankheit, der wir gegenüberstehen. Das ist eine Epidemie, die von Menschen gemacht wurde. Lass mich diesmal etwas erklären. Wenn ein Land ein anderes Land einnehmen möchte und sie wollen es besiegen, dann brauchen sie nicht nötigerweise hingehen und kämpfen und schießen und Bomben werfen. Nein, es gibt eine andere Art und Weise, wie man kämpfen kann. Man kann Bakterien herstellen. Und man kann die Bakterien unter die Leute schicken, die man besiegen möchte. Und das ruft eine Krankheit, eine Plage unter ihnen hervor, die sie tötet. Die Leute können nicht mehr arbeiten, wie sie sollten. Die Wirtschaft des Landes bricht zusammen. Am 15. Januar diesen Jahres, also vor ein paar Tagen, da hat das eine Abteilung der Regierung der USA eine Faktenliste zusammengestellt über die Stadt Wuhan in China. Da war ein Labor in Wuhan, wo sie in diesem Labor in Wuhan wurde die Möglichkeit untersucht, Bakterien zu benutzen, um einen biologischen Krieg anzufangen. Und diese Regierungsabteilung der USA kommt zu drei Schlussfolgerungen von ihren Untersuchungen. und sie sagen, sie haben Information, dass sie Grund haben zu glauben, dass die Doktoren, die in diesen Laboren arbeiteten, dass sie die Ersten waren, die von dieser Krankheit befallen wurden. Denn es begann schon im September, Oktober in der Stadt unter den Arbeitern, die in diesem Labor beschäftigt waren, lange bevor es an anderen Teilen der Welt ausbrach. Und das ist der zweite Punkt, sagen Sie. Das folgende. Dieses Labor in Wuhan hatte Experimente veranstaltet mit Viren von Jahre 2016 an. Sie haben Experimente ausgeführt mit Viren, so wie dieser Coronavirus. Und sie haben experimentiert mit einem Virus, der 96% dem Coronavirus ähnlich ist, also gleich ist, zu 96%, also praktisch gleich. Und sie begannen auch internationale Veröffentlichungen zu tun, dass sie beschäftigt waren, Viren zu manipulieren. Das wurde veröffentlicht in medizinischen Zeitschriften überall auf der Welt. Das ist Wissen, was überall bekannt ist. China hat das veröffentlicht, dass alle es sehen konnten. Und sie experimentierten und nahmen Teile von diesem Virus und jenem Virus und haben so ihre eigenen Viren geschaffen. Und am Ende begannen sie einen Virus herzustellen oder RAT13, und dieser Virus war 96,2% dem Coronavirus ähnlich. Und plötzlich, ohne zu erwarten, haben sie alle Artikel zurückgenommen vom Internet und es wurde zu einem geheimen Experiment. Also alle Veröffentlichungen wurden gelöscht und vom Internet weggenommen. Und dieses Labor wurde von der chinesischen Armee übernommen. Es gehörte nun dem chinesischen Militär. Und als der Coronavirus in Wuhan explodierte, plötzlich aus dem Blauen heraus, begannen sie, es geheim zu halten. Und sie sandten einen General, um das ganze Labor unter seinen Einfluss zu stellen. Unter seine Kontrolle. Und das kommt nicht von mir, sondern das kommt von dieser Regierungsabteilung von Amerika und von ihren Untersuchungen. Und so sandten sie einen Major, einen älteren General, um dieses Labor unter seine Hand zu tun. Er konnte alles bestimmen, was in diesem Labor vor sich ging. Wer war sie? Ihr Name ist Chang Hoi. Sie hatte viele Titel. Lass mir die Titel vorlesen von General Chang Hoi. Sie war die höchste Expertin für biologische Waffen in China. Sie war zweitens der Direktor des Institutes, wo sie Viren manipulierten und verschiedene Viren kombinierten. Aber sie war ein General in der Armee. Sie gehörte zur Akademie der militärischen Medizin. Und sie ist auch ein Mitglied der militärischen Akademie der Wissenschaften. International gab es ein Gesetz, ein internationales Gesetz. Kein Land darf ein anderes Land bekämpfen in der Weise, dass sie Viren in ein anderes Land schicken, denn die Experten haben erkannt, dass solch ein Virus die ganze Welt vernichten könnte. Aber China hat das nicht getan. Im Geheimen wurde in Wuhan an diesem Virus gearbeitet, der all die Charaktere hatte, die sie haben wollten. Und wisst ihr, was man mit solch einem Virus tun kann? Wenn du ein Kommunist bist, so wie die Regierung von China, die Kommunistische Partei. Hört mal gut zu, dies ist sehr wichtig. Und wenn du privaten Besitz vernichten möchte oder Privatbesitz einnehmen möchtest, dann schickst du diesen Virus in ein Land oder unter deine eigenen Leute, wenn dir ihr Leben egal ist. Denn wegen der Pandemie von dieser Krankheit wird oder ist die Wirtschaft von vielen Ländern zerbrochen worden und zerstört worden. Die Firmen werden ganz billig, weil sie die Firmen nicht mehr am Laufen lassen können, weil viele ihrer Mitarbeiter krank geworden sind. Und dann kann ein Land wie China kommen und sagen, ich werde Geld bieten für deine Firma. Und auf diese Weise können sie die Firmen und die großen Hersteller übernehmen für sehr wenig Geld. Und auf diese Weise nehmen sie Privatbesitz ein. Wenn da Firmen sind in China, dann werden sie bankrott gehen von der Krankheit. Und dann wird die Regierung kommen und in der kommunistischen Weise werden sie die Firma einfach übernehmen. Wenn es ein Land ist, so wie Amerika, wenn die Firmen ihren Wert verlieren und billig werden, dann können China diese Firmen einfach auskaufen in einem Land so wie Amerika, weil sie sind jetzt ganz billig. Und in anderen Ländern, wenn ich Südafrika gebrauchen kann als ein Beispiel, ich bin ein privater Doktor, dann können Sie das Recht mir wegnehmen, als privater Doktor zu agieren, und können sagen, du musst jetzt Teil von der Regierung sein. Private Rechtsanwälte bekommen kein Geschäft mehr. Und plötzlich werden alle Firmen und alle Rechtsanwälte zur Regierung geschickt, dass sie Regierungsanwälte werden, und private Anwälte werden sozusagen erstickt und weggenommen. Und nur die Regierungsanwälte werden noch da sein. Und so kann die Regierung alle Anwälte und Rechtsanwälte beeinflussen. Und dann holt man eine Gruppe von Doktoren von anderen kommunistischen Ländern, so wie Kuba, und bringt sie in dieses Land hinein. Und so gebraucht man diese Krise, wo Millionen sterben für deinen eigenen Vorsatz. Egal, wie viele Leute sterben, solange du dich selber stärken kannst und deine eigenen Ziele und Vorteile erreichen kannst. So, ja, es gibt viele sonderbare Dinge in dieser Epidemie, wo man sehen kann, es ist ein Zeichen der Zeit. Und die Art und Weise, wie der Geist des Antichristen den Geist des Kommunismus gebraucht, wir wissen nicht, wie weit das so ist. Wir können das nicht sicher beweisen oder sagen. Aber Freunde, es gibt ein Gebiet, wo ich euch warnen möchte. Wo die Leute sozusagen verrückt werden und sie spüren, da ist etwas Unheimliches, was vor sich geht. Aber in ihrem Verdacht von diesem Unheimlichen gehen sie damit über Bord. Sie übertreiben es. Lass mich euch ein Beispiel geben. Das Beispiel vom Impfstoff, der verbreitet wird, um diesen Virus zu bekämpfen. Es gibt ungefähr 33 Impfstoffe, die auf der ganzen Welt entwickelt werden. Und ich werde nicht irgendeinem Impfstoff annehmen oder glauben. Es gibt rechtmäßige Bedenken für bestimmte Impfstoffe. Einige Impfstoffe und Labore haben Teile von abgetriebenen Säuglingen gebraucht, um ihren Impfstoff zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass sie immer neue Körper von abgetriebenen Säuglingen gebrauchen. Einige Körper haben sie vor 20, 30 Jahren genommen. Und all diese von diesen Säuglingen waren nicht abgetrieben worden, sondern waren Fehlgeburten. Und dann nahmen sie eine Substanz von diesem Säugling und dann wurde das angeregt, sich weiter zu vermehren. Einige dieser Substanzen wurden nicht vom Säugling selber genommen, sondern von der Gebärmutter, Plazenta. Und es ist ja klar und deutlich, dass die Christen gegen Abtreibung sind und dass sie auch nicht möchten, einen Impfstoff gebrauchen, der von abgetriebenen Kindern stammt. Und ihr könnt euch versichern, dass wir von Doktoren für das Leben diese Sache, Doctors for Life, dies sehr gut untersucht haben. Und deswegen bin ich so lange still gewesen, denn ich wollte zuerst das genau überprüfen. Wir wissen nicht, welcher Impfstoff nach Südafrika kommen wird. Die zwei bekanntesten Impfstoffe sind der Moderna-Impfstoff und der Pfizer-Impfstoff. Keiner von diesen Impfstoffen hat Material oder Substanzen von abgetriebenen Kindern gebraucht in der Entwicklung oder in der Herstellung des Impfstoffes. Keiner von ihnen hat Zellen von abgetriebenen Kindern gebraucht, um den Impfstoff herzustellen. Nicht nur in der Art, wie der Impfstoff, in der Art und Weise, wie der Impfstoff entwickelt wurde, als auch die Herstellung des Impfstoffes. In keinem wurde das gebraucht. Als die Leute aber einige dieser Impfstoffe testeten, einige dieser schlussendlichen oder abschließenden Produkte zeigte Spuren von Zellen von abgetriebenen Kindern. Aber das könnte auch eine natürliche Fehlgeburt gewesen sein oder Teil von der Plazenta der Gebärmutter. Aber einige der Tests zeigen kein Zeichen. So, wenn man das Endprodukt des Impfstoffes anschaut, es gibt da dann ist man sich nicht sicher, ob dies Teil ist der wenigen Impfstoffe, wo man Spuren von abgetriebenen Kindern findet, oder der große Teil, wo man das nicht findet. Mein Rat ist dort der Rat, den Paulus auch gab. Paul sagt, wenn ihr Fleisch kauft, dann fragt nicht, ob es den Götzen geopfert wurde oder nicht. Ihr müsst nicht nachforschen. In der Vorbereitung und der Produktion dieser Impfstoffe wissen wir, dass sie nicht abgetriebene Säuglinge gebraucht haben. Nur eine kleine Gruppe, wo etwas reingekommen ist, wo sie es gebraucht haben oder hineingerutscht ist, aber das ist ein sehr kleiner Teil. Meine Antwort an euch: Die Impfstoffe sind gut. Ich würde dahin laufen, wenn der Impfstoff kommt, und werde mich gleich impfen lassen. Aber es gibt ein Impfstoff. Wir wissen natürlich noch nicht, welchen Impfstoff wir bekommen werden in Südafrika. Ein anderer Impfstoff, von dem die Zeitungen sagen, dass wir ihn bekommen werden, sagen den AstraZeneca. Ich möchte nichts zu tun haben mit diesem AstraZeneca. Bei diesem Impfstoff haben sie abgetriebene Kinder gebraucht in der Forschung und auch in der Herstellung dieses Impfstoffes. Ich hoffe, dass die Regierung freie Wahl gibt, sodass wir selber auswählen können, welchen Impfstoff wir gebrauchen möchten, dass wir nicht von der Regierung gezwungen werden, einen bestimmten Impfstoff zu gebrauchen. Aber Freunde, wenn es zum Impfstoff kommt und das nun das Zeichen des Antichristen sein sollte und das Zeichen des Tieres, das ist totaler Quatsch und hat nichts mit der Wahrheit zu tun. In all unseren Untersuchungen haben wir nichts davon festgestellt. Mit denen, die sagen, es wird in dein DNA hineingebaut, also die Information, die die Zellen steuert, der DNA, dass das das beeinflusst, das ist auch Quatsch, das stimmt nicht, da ist nichts von dem. Ich möchte nicht mehr Zeit dafür verwenden, aber Christen, passt auf. Denn diese Geschichten gehen überall herum und ich habe die Furcht, dass die Christen ihre Glaubwürdigkeit verlieren, denn sie kommen mit diesen bizarren und sonderbaren Argumenten. Denn die etwas technisch begabt sind, sie schließen den RNA, also RNA-Information, in einen nanogroßen Bluttropfen rein. Aber das hat nichts zu tun mit der Nanotechnologie, von der so viel gesprochen wird. Ich habe einen jungen Mann von Europa seelsorgerlich beraten vor 20 Jahren. Er saß in einem Rollstuhl. Ich sagte zu ihm: Was ist mit dir geschehen? Er sagte: Ich hatte Polio. Ich sagte: Was? Polio? Polio, also Kinderlähmung, existiert nicht mehr in Europa. Kinderlähmung ist vorbei. Sie haben alle geimpft dagegen. Er sagte: Nein. Meine Eltern gehörten zu einer radikalen christlichen Gruppe und die glaubten, dass man sich nicht impfen lassen darf. Und das Ergebnis war, dass er Kinderlähmung bekam und er sitzt nun im Rollstuhl für den Rest seines Lebens. Durch die Impfungen haben wir die kleinen Pocken ausgerottet auf der Welt. Es gibt sie nicht mehr wegen den Impfungen. Das sind die Pocken. Das ist eine sehr ernsthafte Krankheit. Und die Moslems fingen dann an in Nordafrika und sie verbreiteten die Nachricht: Nehmt nicht diese Impfstoffe. Denn der Westen hat Substanzen hineingetan, die unsere Frauen unfruchtbar machen. Und sie hörten auf, den Pockenimpfstoff zu nehmen. Und eine Krankheit, die total ausgerottet war, also vernichtet war, total verschwunden war, fängt nun wieder in Nordafrika an. Deswegen, dies ist nun genug Information. Ich möchte nun zurückkommen zu Gottes Wort. Und ich möchte zwei Beispiele nehmen von der Bibel, die das zeigen oder die genauso waren wie das, was wir heute erleben. Und zum Ersten möchte ich in Lukas 2, Vers 1. Es gab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt gezählt würde. Freunde, ich lese das, weil wir sehen, wie viele Länder zusammenstehen, um Christen einzudämmen, dass die Christen nicht mehr offen reden können und dass sie unterdrückt werden. Warum hat dieser römische Kaiser Augustus diese Zählung veranlasst? Er wollte wahrscheinlich seine Steuern berechnen und rausfinden, ob alle wirklich Steuern bezahlten. Und ich muss schnell durch diese Dinge gehen und ich hoffe, dass ihr nachkommt. Rom war die Regierung der damals bekannten Welt. Sie hatten überall Einfluss. Das Römische Reich im Traum von Nebukadnezar finden wir das Römische Reich durch die eisernen Beine verdeutlicht. Warum wurde es dadurch verdeutlicht dargestellt durch die eisernen Beine, denn sie waren brutal. Sie waren brutal so wie Eisen, kein Gefühl, keine Gnade. Und in dieser brutalen, harten Weise haben sie die ganze Welt besiegt und kein Aufstand oder Revolution konnte sie aufhalten. Und als Kaiser Augustus sagte, alle sollen gezählt werden, alle sollen sich registrieren lassen, da haben sie Italien regiert, Griechenland, Ägypten, Spanien, Frankreich, Judäa, Teile von Deutschland, die ganze Welt, damals bekannte Welt. Und hier waren zwei Menschen. Maria und Josef. Josef war nicht ein Soldat, er war kein Soldat. Er war nicht das Kind eines Königs. Er war nicht Teil einer Bewegung, Widerstandsbewegung gegen die römische Regierung. Nein, Josef und Maria waren nichts. Und sie mussten in dieses mächtige römische System hineinpassen und sich fügen, einfügen. Und sie hatten keine geringste Chance, dass irgendeiner der römischen Regierenden auf einen Tischler von Judäa hören würde. Wir würden sagen, das ist der Antichrist, ein römisches Reich, gegen den niemand kämpfen kann. Ihr Gebot muss gehalten werden. Und man würde sagen, wehe uns, wir haben keine Hoffnung. Die Leute würden depressiv werden, denn es gibt keine Hoffnung unter den Römern. Man könnte depressiv werden. Einige werden depressiv mit der Covid-Epidemie. Sagen, es ist zu viel, wir haben keine Chance. Die Juden versuchten dreimal gegen die Römer zu kämpfen und die wurden einfach nur zermalmt und zerstört, als sie das probierten. Aber seht ihr, wo Gott herkommt? Alles war in der perfekten Reihenfolge nach dem Plan Gottes. Alles ging nach Plan, im Plan Gottes. Gott wollte, dass Maria seinen Sohn gebären sollte in Bethlehem. Oh Freunde, Gott ist Tausende von Kilometern den Menschen voraus, weit über dem, was wir denken und beten könnten. Er ist viel weiter voraus. Gott war in Kontrolle. Rom würde nicht den vom römischen Plan aufgehalten werden. Wo hätte es schief gehen können, wenn Maria rebelliert hätte und gesagt, Josef, du spielst rum mit mir, du bist brutal, du willst mich 4 Tage lang auf einem Esel reiten lassen als hochschwangere Frau. Wenn Sünde in das Leben von Maria und Josef hineingekommen wäre, und in dem Schwitzen, währenddem sie in der Wüste reisen, 4 Tage lang, da hätte er gesagt, Maria, weißt du was? Was bedeutet das schon, dass dein Kind vom Himmel ist? Schau nur mal, in was für eine unmögliche Situation du uns hineingebracht hast durch dein himmlisches Kind. Wenn Sünde und Ärger hineingekommen wäre und Neid. Wisst ihr, was Gott aufhalten wird, sein Ziel zu erreichen mit dieser Covid-Epidemie? Nicht das Leiden, nicht die 4 Tage in der Wüste auf dem Rücken eines Esels, nicht, dass sie nun in einem Kuhstall gebären muss und als ein Doktor kann ich dir sagen, wie gefährlich es ist, in einem Kuhstall zu gebären. Da war eine Zeit, wo einige Nationen Kuhmist auf die Nabelschnur gerieben haben, als sie es geschnitten haben. Und ich habe solche Kinder behandelt, selber. Die Bakterien, die in dieses Kind eindrangen, dadurch, dass Kuhmist auf ihre abgeschnittene Nabelschnur, auf ihren Bauchnabel gerieben wurden. Die Babys haben Tetanus bekommen, wo ihr Rücken sich so krümmt und sie so verkrümmt sind. Und ihre Kiefern, ihr Mund wird geblockt, dass sie nicht mehr essen können. Es ist total verkrampft und blockiert. Warum? Wegen dem Kuhmist auf ihren wunden Bauchnabel. Ich könnte an all die Gefahren denken, Dinge, die verkehrt hätten gehen können im Kuhstall. Aber doch hat Gott diese kleine Nation der Kinder Israel gebraucht. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Israel nie eine der großen Nationen war? Das größte Reich war unter David und Salomo. Aber das war verhältnismäßig klein, wenn man es vergleicht mit dem Reich der Assyrer zum Beispiel. Oder dem griechischen Reich. Oder dem babylonischen Reich. Oder das ägyptische Reich. Sie besiegten die damals bekannte Welt, ganze Welt. Israel war nichts dagegen. Aber weil Gott sie liebte und sie gebrauchte, darum gingen sie durch all diese Dinge hindurch. Und schlussendlich ging Gottes Plan in Erfüllung, dass sein Sohn, der Messias, dort geboren wurde. Bitte seid geduldig mit mir jetzt. Nachsichtig mit mir, wenn ich eine lange Schriftstelle lese. Psalm 2, Vers 1. Warum toben die Völker vor Zorn? Psalm 2 von Vers 1. Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, uns von ihrer Herrschaft befreien. Hört mal das Folgende, Vers 4. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Und spricht, der Herr spricht: Ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündigt deinen Beschluss des Herrn. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich werde dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Welt zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Nun, Vers 10. Deshalb, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, oder in einer anderen Übersetzung, küsst den Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert. Denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Freunde, wir müssen uns nicht fürchten vor all diesen mächtigen Regierungen und Organisationen, wie sie zusammen Pläne schmieden. Wir brauchen uns nicht zu fürchten davor. Gott in seiner Allmacht sagt nicht, beugt euch unter meinem Willen. Er sagt und geht zu dem Extrem und sagt, küsst den Sohn. Küsst seine Füße, so wie diese Frau, die ins Haus hineinkam und seine Füße gesalbt hat, die Füße des Herrn Jesus, und sie geküsst hat. Ihr Nationen, ist mir egal, ob ihr heidnische Nationen seid, ob ihr Atheisten seid, ob ihr gottlos seid. Küsst den Sohn, warne ich euch, sonst wird er zornig werden. Dies ist, was Gott tat in der Zeit, als der Jesus Christus geboren wurde. Er war so weit voraus all den Plänen und Macht des römischen Reiches. Sie wussten nicht mal davon. Es war eine Endzeitregierung, eine Endzeitmacht. Sie haben die Christen verfolgt und haben sie den Löwen vorgeworfen. Sie haben sie an Pfähle gebunden und haben sie angezündet, dass sie in der Nacht leuchteten. Aber Gott war beschäftigt mit seinen Plänen. Aber Freunde, hört mir zu. Wir müssen nicht nur uns nicht fürchten oder depressiv werden. Wir sollten weitermachen, das Evangelium Jesu Christi zu verbreiten. Einige dieser Leute, die von dem Impfstoff sprechen, wenn man ihre Nachrichten empfängt, manchmal denke ich, aber wo ist das Evangelium? Sie sind alle beschäftigt mit den Impfstoffen und diesen und jenen. Wo ist das Evangelium? Das Evangelium Jesu Christi sollte gepredigt werden. Zur Zeit und zur Unzeit. Erinnert ihr euch noch an die Botschaft von Referent Stegen am Silvesterabend? Es ist mein Gebet, sagte, dass das Evangelium vorangehen wird. Nicht, dass ihr beständig seid und dass ihr feststeht, sondern dass das Evangelium verkündigt wird, dass es vorangeht. Ich gebe euch das letzte Beispiel. Während dem Assyrischen Reich von 2000 vor Christus bis 600 vor Christus. Denk nur mal, wie mächtig die Assyrer waren. 1600 Jahre haben sie die ganze Welt regiert und keiner konnte auch nur einen Finger gegen sie aufheben. Unsere aufgeschriebene Geschichte von Südafrika beginnt vor einigen hundert Jahren. Die Assyrer waren die Ersten, die Eisen gebrauchten und ihre Waffen daraus schmiedeten. Vorher haben sie ihre Waffen aus Bronze gefertigt. Ihre Könige wurden die Kriegerkönige genannt. Denn irgendjemand, vor dem er ein König werden konnte von den Assyrern, musste er ein Soldat sein und eine erfolgreiche Armee in der assyrischen Armee. Das war so wie eine Endzeitregierung, so wie Johannes es ausdrückt, eine Situation der Letzten, die die letzte Stunde anzeigt. Und wisst ihr, was Gott tat? Gott hatte eine Liebe und Mitgefühl für diese bösen Menschen, die so mächtig waren. Und er sprach zu einem Mann und er sagte, ich möchte den Assyrern die Gelegenheit geben, Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Und der Name dieses Mannes war Jona. Und die Hauptstadt der Assyrer war Ninive zu der Zeit. Und Gott sagte, Jona, ich weine über die Leute Assyriens, die jeden Tag verloren gehen und sterben. Geh nach Ninive und predige zu ihnen, dass sie ihre Sünden bekennen sollen und sich bekehren sollen. Dass sie sich bekehren. Kann ich nur etwas einfügen, was ich schon vor Jahren oder jahrelang gesagt habe. Manchmal haben wir gehört oder darüber gesprochen, dass man seine Sünde bekennt vor einem Kind Gottes. In verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte der Gemeinde Gottes hat die Gemeinde Verschiedenes nötig gehabt. Und Gott hat immer Betonung gelegt auf bestimmte Aspekte und bestimmte Seiten des Glaubens. Während der Zeit von Martin Luther war die Betonung auf den Werken. Man kann arbeiten für seine Erlösung. Man kann Geld bezahlen, um die Seele aus der Hölle rauszuholen. Und was sagte Martin Luther? Wir werden nur durch den Glauben errettet. Das ist wahr, da ist nichts verkehrt. Er hatte recht. Wir müssten durch den Glauben erlöst werden. Wir werden nur durch den Glauben erlöst. Darum mochte Martin Luther den Brief des Jakobus nicht, denn er sagt, es ist auf Werke gebaut, wo Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Aber für die Zeit, in der er lebte, war die Betonung und sie musste auf dem Glauben liegen. Das war recht so. Das war vor einigen hundert Jahren. Und darum sagte Martin Luther, dass der Jakobusbrief ist aus Stroh gebaut, weil er ist nur auf Werke gebaut. Nun haben unsere Gesellschaften sich verändert. Jeder Mann kommt einfach her, jeder Hans Wurst kommt einfach und sagt, ich glaube. Egal, was ich tue, ich glaube. Egal, was ich tue, ich glaube, ich bin ein Gläubiger, ich glaube an Gott. Ich kann ein unmoralisches Leben leben, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Solange ich Glauben habe, bin ich errettet. Ich glaube, dass ich... Wir leben in einer Zeit, wo die Betonung zurückgehen sollte auf die Werke, die Früchte des Glaubens. Denn die Kirchen sind zum Hohn und Spott geworden der Heiligkeit Gottes. In der Kirche findet man all die Moden der Welt und die Trommeln und die Musik und die Disco-Lichter und alles, was man in der Welt findet, findet man auch in den Kirchen und in den Gemeinden. Und wenn man in eine Gemeinde, in einen Gottesdienst hineinkommt, dann ist es mehr eine Vergnügungsveranstaltung, wo alle wackeln und schwingen nach der Musik, die da spielt. Dann begann Gott in der ostafrikanischen Erweckung zu wirken, unter der anglikanischen Kirche. Und in der Gemeinde von Dr. Joe Church, der ein Leiter der Gemeinde war. Und Gott hat die Betonung darauf gerichtet, dass man seine Sünde bekennt in der Gegenwart einer anderen Person. Das bedeutet nicht, dass der Glaube nicht mehr wichtig ist. Nein, das bedeutet nicht, dass der Seelsorger nun von Jesus Christus einnimmt, der unser einziger Erlöser ist. Nein. Aber es ist eine Seite des Glaubens, die Gott betont in der Zeit, in der wir leben. Warum? Denn die Leute behaupten, sie sind Christen und verstecken Sünden in ihrem Leben. Tagtäglich gehen sie zur Kirche, zum Gottesdienst, aber verstecken Sünden in ihrem Leben und behaupten, sie gehen damit zum Himmel. Jona war aber nicht gerade in der Laune, um zu seinen Feinden zu gehen. Diese mächtige Nation, die ganze Welt regierte, das war nun nicht seine Motivation. Er hatte keinen Drang und keine Vision für Leute und die Rettung von Leuten, die nicht zu seiner Nation gehörten. Freunde, lass mich dies sagen, bitte. Dies ist das Herz dieses Werkes von Kwasi Sabantu. Ein Mann, der eine Vision und Liebe Gottes für Leute, die nicht Teil von seiner eigenen Nation waren. Ein Herz und eine Liebe für die Zulu-Nation, eine Motivation. Und er blieb dieser Vision treu und selbst los, selbstlos. Denn er liebte und er schüttete sich aus für sie, verleugnete sich selbst, denn er liebte alle Menschen dieser anderen Nation, so wie er sich selber liebte. Und lass mich dir sagen, Leute, wo der Teufel darauf zielt, dieses Werk zu zerstören. Sein Ziel ist es, diese vollkommene Einheit zu zerstören, wo Christus an erster Stelle steht und die Hautfarbe des Nächsten egal ist. Er versucht, das zu zerstören und wird es auch in den kommenden Jahren zerstören. Oder er wird es versuchen zu vernichten. Ja, wir leben in der Endzeit, wo komische Dinge geschehen, die man denken lässt, dass der Antichrist kurz davor ist zu erscheinen. Und zwar der schlussendliche Antichrist. Aber vielleicht ist es nicht das Reich des Antichristen, was dich geistlich töten wird, sondern bist du selber und deine Sünde, die dich vernichten wird, geistlich. Gott sandte Jona, aber er sprang auf ein anderes Schiff, was entgegengesetzt wurde, und ein Sturm kam auf und er legte sich schlafen. Sag mal, bist du am Schlafen? Währenddem du herumläufst, währenddem du deine Arbeit hast, währenddem du Geld verdienst, bist du vielleicht auch am Schlafen, so wie Jona? Jona war von Gott berufen. Und selbst die Heiden sagten, wir müssen unseren Gott anrufen, wir werden auch vernichtet werden. Aber Jona sah es nicht. Jona hat nicht den Drang verspürt, seine Sünde zu bekennen. Und der Kapitän des Schiffes, ein heidnischer Mann, der kam zu ihm und sagte, hey, du, wach mal auf, wir werden gerade vernichtet. Was tat Jona? Fiel auf seine Knie und bat Gott um Vergebung. Sagt, Herr, bitte vergib mir, ich habe gegen dich gesündigt. Nein, er war nicht bereit, seine Sünde zu bekennen. Er hatte die Einstellung von Eli. Als Samuel zu Eli sagte, Gott sagt zu dir, er wird dich und deine ganze Familie vernichten, wird dich absetzen und die ganze Familie vernichten, da sagte Eli, er ist Gott. Lasst ihn tun, was ihm gut und recht erscheint. Kein Anzeichen von Reue für die Sünde und das Böse, was er begangen hatte. Das wäre zu viel gewesen für ihn. Meine Kinder nicht mehr Priester und aus dem Tempel verjagt werden und getötet werden. Das wäre so blamabel, wenn ich meine Sünde bekennen will. Freunde, der Teufel hat alles versucht in seiner Kraft, um dich in deiner Sünde am Schlafen zu behalten. Damit er dich zur Hölle nehmen kann. Beschäftig mit deinem Handy, anstatt Zeit mit Gottes Wort zu verbringen. Liegst auf deinem Rücken, auf deinem Bett für Stunden mit deinem Handy beschäftigt. Du bist fest am Schlafen auf dem Weg zur Hölle. und du denkst, ich bin Teil von der Mission. Ich bekomme einen guten Lohn. Du bist auf der Mission, fest am Schlafen, währenddem du jeden Tag aufstehst, zur Arbeit gehst und dein Geld verdienst. Und das ist, wie du zur Hölle gehen wirst. Erkennst du nicht, es ist Zeit, um aufzuwachen. Es ist zu langweilig. Ich habe zu viel Zeit, wo ich nichts tun. So, wenn du zu viel Zeit hast, warum verbringst du es nicht mit Gottes Wort? Warum verbringst du es mit den Dingen dieser Welt? Lass mich noch Schluss von Kolosser 3, Vers 5 lesen. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Wie tötet ihr es, indem ihr sie bekannt? Habt nichts zu tun, haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Kolosser 3, Vers 5. Und dann Vers 6. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Oder in einer anderen Übersetzung, wegen diesen Sünden wird euch der schreckliche Zorn Gottes treffen. Freunde, das ist die große Gefahr in der Endzeit, in der wir leben. Ein Blinder kann sehen, dass es einen großen Angriff auf die Gemeinde Gottes gibt, so wie wir sie schon lange nicht mehr gehabt haben. Aber weißt du, was deine Aufgabe ist? Deine Aufgabe ist, das Evangelium sogar deinen Feinden zu bringen. Gebrauche jede Minute, die du hast, um das Evangelium anderen Leuten zu bringen. Wisst ihr, was das Problem des Jona war? Er war ein freifleischlicher Christ. Er dachte, dass er Gott dienen könnte, wann er mag und wie er mag und auf die Weise, wie er denkt. Kann ich dir dieses sagen? Ihr, die ihr Gott dient, wenn ihr möchtet, wo ihr möchtet und so wie ihr möchtet, ihr seid auf dem Weg zur Hölle. Das ist ein fleischlicher Christ. Und schließlich ging er in die Stadt. Er predigte. Und diese große Stadt, 1000 Jahre war es die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, wurde von der Sünde überführt, vom König an bis hinunter zu den Dienern. Und Jona saß außerhalb der Stadt. Und er war sauer, als sich die Leute bekehrten. Und er war so beschäftigt mit seinem eigenen Komfort, als der Baum verdorrte, der ihm Schatten spendete, da sagte er zu Gott, er möchte lieber sterben. Freunde, dies ist die Krankheit der Christen von heute. Die sind so selbstsüchtig und wollen die Dinge so haben, wie sie es möchten, nach für ihren Komfort. Dass wir nicht mal erkennen, was Gottes Ruf an uns ist. Möge Gott uns gnädig sein. Lass uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Möge es weiter in unseren Herzen arbeiten und zu uns reden. Amen.